Herzlich willkommen bei Perspektivwechsel, dem Trainer-Podcast von Home of Goals mit Julia und Paddy. Hallo und herzlich willkommen. Ein wunderschönes neues Jahr auch hier von Home of Goals, zumindest von meiner Seite aus. Ich hoffe von dir auch, Julia.
Ja, claro. Happy New Year.
Heute eine spezielle Podcast-Folge, aber auch diese Podcast-Folge fängt wie jede andere an, und zwar mit der Dankbarkeitsroutine. Deswegen, Julia, für was bist du heute dankbar?
Ich bin dankbar, dass es jetzt diese Woche nochmal ganz mild ist vom Wetter her und ja, weniger beschissen, als ich erwartet habe. Und du?
Oh, ich bin dankbar, weil wir waren doch heute Mittag beim Bäcker und da habe ich eine Käse-Laugenstange bestellt und ich habe gefragt, ob die auch warm machen können. Und das ist einfach,
fein.
Das ist ein anderes Erlebnis. Und dafür bin ich dankbar, dass sie das warm gemacht haben. Und auch so, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, weil so, wenn die so mehr Arbeit machen und hinter mir ist was los. Aber die war so lieb und die so, ja klar kann ich das machen und war so richtig kundenorientiert und das hat mich gefreut. Dann konnte ich sogar ohne schlechten Gewissen.
Schön, weil das ist auch einfach ihr Job, dich glücklich zu machen.
Ja, richtig, deswegen komme ich auch gerne.
Und eine Million dazu,
bitte. Deswegen komme ich auch gerne wieder. Ich weiß nicht, dürfen wir Schleichwerbung machen, welcher Bäcker das war?
Lass lieber sein.
Ich lasse es lieber.
Und mein Papa wäre sonst sauer, wenn ich zu dem Bäcker gehe.
Oh, ja gut. Dann, Spaß. Dann darfst du...
Zu der Perspektivwechsel.
Passt ja dazu, oder wie?
Nee, aber Perspektive wechseln.
Ja, dann darfst du jetzt gerne mal deinen Perspektivwechsel des Monats oder der Woche erzählen. Jede Sicht ist anders und genau deshalb so wertvoll. Zeit für einen Perspektivwechsel.
Ja, und zwar... Ich habe jetzt auch mal, ehrlich gesagt, habe ich sie nicht zu Ende geschaut, die Doku von Haftbefehl angeschaut. Babo, ist das richtig? Heißt die so?
Kann sein, ja. Ich habe sie noch nicht gesehen. Empfehlenswert?
Ich bin ja so ein Mäuschen, deswegen mich hat es sehr viel Überwindung gekostet, es wirklich anzugucken. Ich habe es auch nicht mich alleine getraut, weil ich finde es schon auch ein bisschen gruselig, so manche Szenen. Aber auf jeden Fall empfehlenswert. Aber... Ja, ich bin da auch eine schlechte Referenz. Ich habe auch bei jedem Scheiß im Fernsehen Angst und dann kann ich nicht schlafen und so. Aber wenn man so ist wie du, auf jeden Fall empfehlenswert.
Wow.
Also wenn man da nicht so viel drauf gibt. Aber der Perspektivwechsel, da geht es ja um seine Drogensucht und was sie mit ihm gemacht hat und so weiter. Und also für diejenigen, die Doku jetzt noch nicht geschaut haben, ist jetzt ein bisschen rumgespoilert, aber seit er 13 war, hat er Drogen genommen, ne? Und ich habe mich dann so lange gefragt, weil wenn man so lange Drogen nimmt und auf einmal dann 20, 25 Jahre später, dann gibt's den, ich habe offensichtlich keine Ahnung von Drogen, okay, aber dann gibt's den Crash. Irgendwie war das für mich so, ich konnte das so schwer nachvollziehen, weil ja, okay, natürlich je länger und je mehrere Jahre du Drogen nimmst, desto mehr macht's mit deinem Körper, verstehe ich. Aber dass es so lang braucht und dann so gefühlt so ein richtig krasser Crash auf einmal kommt, war ich so irgendwie, weiß ich nicht, habe ich nicht verstanden. Und dann hatten wir auch, das war jetzt keine Diskussion, sondern ein Austausch darüber, die Perspektive eben mal dahingehend zu wechseln, nur gesetzt den Fall, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Psychologiestudium, was spricht, aber so, er ist ja eine Figur, sag ich mal, Haftbefehl, seine Rolle, die war schon immer in so einer Szene unterwegs, wo Drogen konsumiert werden, wo das auch irgendwie ein Stück weit deine Identität ist. Das heißt, auf der einen Seite als Familienvater etc. magst du vielleicht aufhören wollen, Drogen zu nehmen, aber unterbewusst vielleicht, Perspektivwechsel, weißt du irgendwie, ah krass, das ist meine Identität und diese Rolle Haftbefehl gefällt mir ja auch. Wie und wenn ich jetzt aber aufhöre mit dem Koksen oder mit den Drogen allgemein, dann vielleicht stirbt meine Rolle Haftbefehl, das will ich irgendwie nicht. Ergo kann ich auch nicht mit dem Koks aufhören, weil so, ne? Fand ich irgendwie ein interessantes Gedankenexperiment, dass das eine vielleicht gar nicht ohne das andere funktioniert in dieser Rolle und in dieser Wahrnehmung. Dass es vielleicht, also natürlich wäre es für ihn als Mensch wünschenswert, wenn er wirklich, also eben keine Drogen mehr konsumiert und ihm es körperlich besser geht. Absolut. Aber die Perspektivwechselfrage, die ein bisschen dahinter steht, also reine These oder ein Gedankenexperiment ist, wie geht's ihm dann, wenn die Rolle Haftbefehl emotional damit auch stirbt, weil das die Identifikation ist und das eine nicht ohne das andere ginge? Fand ich eine neue Perspektive, so rum, die mal einzunehmen.
Aber demnach, dass die Fans in Anführungszeichen von ihm erwarten, dass die Rolle Haftbefehl auch Drogen nimmt? Oder was meinst du damit? Oder dass er sich damit selber so identifiziert? So die Rolle Haftbefehl ist einfach so ein Drogenjunkie. Ich kenne ihn zu schlecht und ich habe die Doku nicht gesehen offensichtlich, aber...
Ja, ich glaube, dass er ein riesengroßes Herz hat. Ich meine, der hat ja auch eine coole Frau und zwei Kids und so. Und mit denen geht er auch fein um. Ich glaube gar nicht mal, dass es eine bewusste Erwartungshaltung der Fans ist. Aber das ist ja schon bekannt in der Rap-Szene. Also ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber Drogen spielen da schon eine große Rolle. So.
Ja, ich glaube, so grundsätzlich in der Musikbranche. Man sieht bei anderen Dokus, Justin Bieber und Co. ja genauso.
Genau, und dass es gar nicht mal eine bewusste Entscheidung ist, dass er irgendwo aufgeschrieben hat, Haftbefehl verhält sich so und so und ein Teil des Verhaltens ist Koksen. Aber ich glaube, dass das einfach so unterbewusst in diesem ganzen Rollenbild eine elementare Rolle spielt, dass ich glaube, dass das ein riesengroßes Thema ist, weshalb es natürlich dann so jemandem noch schwerer fällt, mit den Drogen aufzuhören, weil Haftbefehl ja eine große Rolle in seinem Leben offensichtlich ist. Das fand ich ein spannendes Gedankenexperiment.
Ja, ich glaube grundsätzlich, wenn man in dieser künstlerischen Szene ist, ich glaube, das hatte Felix Lobrecht auch mal im Podcast gesagt, dass er das auch, oder was ich verstehen oder nachvollziehen kann, warum viele da zu Drogen greifen, weil wenn man halt, wenn das normal ist, dass du von 30.000, 40.000 Leute irgendwie angeschrien wirst und dein Adrenalinspiegel so weit in die Höhe kickt, dass du das in deinem normalen Alltag nie ansatzweise erreichen kannst.
Aber dass die Gefahr ist, dass das deine 100% werden kann.
Genau, und du halt dann auf Drogen steigst, um halt an dieses Gefühl wieder ranzukommen. Ich glaube, das ist halt einfach eine Riesengefahr. Ich weiß ja nicht.
Also, offensichtlich wissen wir nicht, wie es ist zu koksen und auch nicht, wie es ist, von 40.000 angeschrien zu werden.
Die Frage ist, was ist näher dran?
Ja. Das würde ich jetzt einfach mal da stehen lassen.
Okay, ja, dann gehen wir von Hafti, gehen wir weiter. Wir haben diese Woche nicht eine Einstiegsfrage, weil dieses Mal ist der Podcast ein bisschen anders. Und zwar, wir haben Fragen vorbereitet für den jeweiligen anderen. Wir machen jetzt hier so eine Neujahrsfolge, wo wir unterschiedlich uns Fragen stellen bzw. stellen lassen. Weil die Fragen haben wir nicht vorbereitet, sondern wir haben extra Leute aus unserem Umfeld gefragt, ob sie nicht Fragen für mich oder für dich haben. Und wir haben keine Ahnung, was für Fragen das sind. Zumindest weiß ich nicht, welche Fragen du für mich hast und du offensichtlich nicht, welche ich für dich habe. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal mit der ersten Person. Ich würde einfach mal sagen, ich lass abspielen und du kannst dann raten, ob du die Stimme errätst oder kannst dann raten, ob die Stimme errätst, war falsch. Aber du weißt, was ich meine. Okay.
Hey, zwei Fragen von meiner Seite. Die erste Frage ist, auf was bist du stolz? Und da vor allem in Bezug auf die persönliche Entwicklung über die letzten Jahre. Und die zweite Frage, was sind drei Dinge, die man, bevor man 30 wird, wissen sollte bzw. gelernt haben sollte. Ich freue mich sehr auf euer Gespräch. Ich werde natürlich wie immer dabei sein. Und ganz liebe Grüße in die Runde. Ciao.
Oh, Marvin.
So, du hast die Stimme erkannt.
Hab ich doch gleich erkannt.
Schön.
Wow.
Hast du beide Fragen noch im Kopf?
Worauf bin ich stolz und was sind drei Dinge, die man vor 30 wissen sollen, könnte, müsste?
Korrekt.
Ja, dazu muss man sagen, Marvin ist ja auch ein sehr reflektierter Mensch und wir haben öfter mal so Deep Talk-Themen gehabt, ehrlicherweise haben wir schon lange nicht mehr. Aber gutes Neues, Marvin. Worauf bin ich stolz? Ich glaube, ich bin sehr stolz darauf, dass ich über mein ganzes Leben hinweg es geschafft habe, viele Freundschaften aufrecht zu erhalten und viele, viele meiner Freundschaften schon wirklich jahrzehntelang bestehen und auch quasi der Location zum Trotz, also die meine Freundschaften, natürlich die hier wohnen, sind irgendwie gewissermaßen enger, aber viele Freundschaften erstrecken sich auch irgendwie über die ganze Welt und darauf bin ich sehr stolz, weil irgendwie merke ich immer mehr, dass da doch einiges dazugehört, so Freundschaften aufrecht zu erhalten, auch wenn die nicht irgendwie am gleichen Ort leben und ja, darauf bin ich stolz. Und die zweite Frage, welche drei Dinge sollte man wissen, bevor man 30 ist? Ich weiß genau, Marvin, warum du die Frage stellst, weil in zwei Wochen wirst du 30.
Ein bisschen länger, kurz nach
16
mir.
16 Tage, weiß ich nämlich. 16.1.
Ach so, wenn der Podcast rauskommt, meinst du, du hast mitgedacht.
Ja. Also, ich glaube, das ist so ein, dein Herz hat immer recht, würde ich sagen. Weil dein Kopf kann dir immer nur Dinge sagen, die er schon weiß, und der will auf dich aufpassen und dein Herz will einfach nur glücklich sein. Aber das ist natürlich manchmal auch schwieriger, darauf zu hören. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, oh, so Grundsätze. Aber irgendwie, weil es gerade bei mir viel Thema war, die letzten Wochen, so das Prinzip sein, tun, haben vor tun, haben, sein. Also quasi, du musst erst jemand sein, eine Persönlichkeit, dich so verhalten, wie sich jemand verhält, der das, was du willst, schon hat. Und dann tust du das automatisch. Also so Muhammad Ali, like, so I said I am the greatest even before I knew I was. So. Anstatt immer irgendwas hinterher zu rennen. Und das Letzte, und das ist so, glaube ich, wünsche ich mir, dass es mein Lebensmotto irgendwie ist. Und es ist sehr schwierig und ich muss mich da immer wieder selber zurück dran erinnern. Aber am Ende des Tages, dieser saloppe Satz, so, es kommt, wie es gut ist. Und nicht, es kommt, wie es kommt, sondern einfach so beschissen die Situation ist, sich immer mal wieder kurz rauszunehmen und sagen, ey, es kommt, wie es gut ist. Ich weiß sowieso nicht, wie es anders gekommen wäre und nicht, es kommt, wie es kommt, aber so, wie es kommt, ich weiß, so irgendwie ist es so gut. Und wenn ich gefühlt erst im nächsten Leben weiß, warum das jetzt so gut war. Aber ja, eine ganz lockere Frage zum Einstieg, cool.
Ja, danke, Marvin.
Ja, ich würde jetzt einfach mal nicht die Frage an dich zurückspielen, sonst
dauert das. Nein. Das lange. Interessiert ihn ja auch gar nicht. Sonst hätte er mich ja gefragt. Ja.
Gut. Bin jetzt irgendwie, ich habe so von allen Spektren etwas, was Witziges, was ich würde sagen, wir starten mit was bisschen Lustigerem. Pass auf. Geht auch schnell.
Hey, Patti, ich bin Sveppe. Und meine erste Frage ist, wer war dein größtes Idol, als du noch ein Kind warst? Hey, Patti, ich bin Franco und meine Frage ist, was dein Lieblingsessen ist.
Hast du auch mal zwei gemacht?
Entschuldigung, warte, ich mach's nochmal. Warte, sorry.
Hey, Patti, ich bin Sveppe. Und meine erste Frage ist, wer war dein größtes Idol, als du noch ein Kind warst? Hey, Patti, ich bin Franco und meine Frage ist, was dein Lieblingsessen ist.
Ich wollte gerade fragen, hast du sie erkannt, aber die haben ja ihre Namen gesagt.
Wango und Pippe, die Zwillinge aus Rudesheim. Ja, also, ihr Papa ist mein Friseur. Demi, erstmal liebe Grüße gehen raus, vielen Dank dafür. Und daran merkt man, dass die beiden die anderen Podcast-Folgen nicht gehört haben. Weil ich glaube, die erste Frage von Pepe, wer früher als Kind mein Idol war, die habe ich, meine ich, beantwortet. Ich glaube, das war nicht mein Idol, sondern wer war früher als Kind mein Vorbild? Da hatte ich bei Mensch, Trainer, Vorbild, glaube ich, Vorbild gezogen. Und da hatte ich erzählt, dass mein Bruder immer mein großes Vorbild war.
Aber er fragt ja Fußballer.
Hat der Fußballer schon gefragt?
Hey, Patti, ich bin's, Pepe. Und meine erste Frage ist, wer war dein größtes Idol, als du noch ein Kind warst?
Ja, hast recht, okay.
Also größtes Idol, deswegen, ja okay, Idol kann man vielleicht nochmal größer machen. Vorbild war es auf jeden Fall mit meinem Bruder. Der hat sich auch sehr gefreut, als er die Podcast-Folge damals gehört hat, das weiß ich. Aber Idol kann man jetzt vielleicht ja nochmal größer nehmen als einen Prominenten. Und da würde ich wahrscheinlich als Kind jetzt fußballerisch einfach Lionel Messi nehmen. Ich glaube, das
spricht für sie.
Das spricht für sich, ja.
Und dann noch schnell, was dein Lieblingsessen?
Ach, Lieblingsessen? Boah.
Oh, schnell.
Schnell, dann würde ich sagen, paniertes Putenschnitzel mit Spätzle und Soße.
PPS.
Ja.
Schön.
Ja, dann danke euch beiden. Und dann würde ich sagen, nächste Frage. Hier nehmen wir doch.
Also ich wurde gebeten, hier eine Frage zum Podcast beizutragen, was ich natürlich sehr gerne mache. Die Frage würde lauten, inwieweit hat dein Hund, den du dir vor über einem Jahr angeschafft hast, dein Leben verändert? Wie bist du drauf gekommen, dir überhaupt einen Hund anzuschaffen, weil du ja eigentlich so nicht in der Kindheit damit aufgewachsen bist? Und also was hat dich dazu bewogen, dann den Hund anzuschaffen und dann auch noch in dieser Form? Das ist ja ein bisschen ein anstrengender, fordernder Hund ist.
Ja, das war meine Mama. Das habe ich natürlich auch erkannt. Also, stimmt, wir sind nicht mit einem Hund aufgewachsen, aber Mama, vielleicht erinnerst du dich dran, wie sehr wir euch auf den Sack gegangen sind als Kinder, dass wir einen Hund wollen. Am Ende war es eine Katze, die wir auch ganz, ganz, ganz dolle geliebt haben. deswegen, die Idee hat es gar nicht großartig gebraucht. Ich habe ja in den USA auch einen Teil meiner Schulzeit verbracht und da hatten wir ganz viele Tiere und das war ganz toll. Aber wie drücke ich das jetzt aus, ohne das falsch zu sagen? Es war schon so immer, was so Sensibilität angeht, ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was man solchen Leuten nachsagt, dass die eine andere Verbindung zu Tieren haben. Und irgendwie habe ich schon so das Gefühl, das war arg so gefühlt. Ich kann auch an keinem Tier vorbeilaufen und so, oh, fein. Oder auch wenn ich an der Straße so ein totes Tier sehe, ich merke da richtig eine körperliche Reaktion. Also das ist auf jeden Fall arg so, dass ich mich so einfach, es klingt jetzt so philosophisch, aber so verbunden einfach zu Tieren fühle. Und also es ist ja auch kein Geheimnis, dass Tiere therapeutische Wirkungen haben. Und jetzt mit meiner Krankheitshistorie die letzten Jahre, glaube ich, ist es sowohl auf seelischer Ebene ein super wertvoller Tandempartner, also mein Hund, als auch, und das ist ja auch Teil des Krankheitsbildes, ein sehr strukturgebender Tandempartner sozusagen. Also es hat mir wieder sehr geholfen, eine Tagesstruktur zu finden, für die ich nicht ausschließlich selber verantwortlich bin, weil natürlich kann ich auch so selber eine Tagesstruktur mir basteln, aber also ich muss diese Tagesstruktur in irgendeiner Art und Weise haben und die kann auch jeden Tag anders sein, aber jeder Tag hat zumindest die Eckpfeile irgendwie Futter geben und Gassi gehen, so. Und das ist anstrengend, aber es hilft mir sehr, in, ja, wieder reinzukommen. Und es hat mir sehr geholfen, wieder so ins Leben ein bisschen reinzukommen. Und auch ehrlich gesagt, als Fußball weggefallen ist, was ja sehr viel ein Riesenbaustein in meinem Leben war, hatte ich auch nicht mehr so ein richtiges Hobby, so. Und das merke ich jetzt schon krass, wie es mir super viel Freude macht, in die Hundeschule zu gehen und Sachen zu üben und so weiter. Und es ist ehrlicherweise einfach auch ein Hobby, so den zu erziehen und mit dem Sachen zu üben. Was grinst du so?
Ich habe gerade dieses Hobby-Dogging im Kopf. Deswegen, Entschuldigung.
Aber ja, Chappie ist der Beste. Danke für die Frage.
Ja, danke, Heike. Und auch vielen Dank von meiner Seite für die Fragestellung.
Sehr gern. Gut, dann machen wir mal weiter. Wenn wir jetzt schon im Kosmos Familie sind, dann bleiben wir da doch. Du weißt es ja eh, deswegen machen wir so. Und ja.
Okay. Hallo ihr beiden. Ich freue mich, Teil dieses Podcasts zu sein und Paddy dir eine Frage stellen zu dürfen. Jetzt ist es ja so, Paddy, dass wir uns häufig sehen und dass wir tatsächlich viel über Fußball und vor allem auch über Kickbase reden. Aber wir selten zu zweit sind und nochmal ernste Themen ansprechen. Und vielleicht muss es dann der Podcast sein, um dir einfach mal folgende Frage zu stellen. Und zwar würde ich gerne wissen, also Dankbarkeit spielt ja eine sehr große Rolle in deinem Leben, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Nehme ich dich als sehr dankbar wahr. Was glaubst du, was dich in deinem Leben geformt hat oder was dich dazu gebracht hat, so dankbar zu sein? Und hängt es vielleicht auch mit deiner langen Zeit bei Young Bafana in Südafrika zusammen? Das würde mich wirklich interessieren. Wünsche ich noch viel Spaß im Podcast. Ciao, ciao.
Ja, freut mich erstmal. Das war mein Bruder. Hallo Manu. Ihr habt ja schon in den letzten Folgen immer mal wieder über ihn erfahren, was für eine tolle Person er ist. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir außerhalb des Podcasts Zeit finden, auch tiefgründige Gespräche außerhalb von Kickbase und Fußball zu haben.
Hattest du auch Angst, dass eine Frage zu Kickbase kommt?
Ich dachte, jetzt kommt irgendein Quatsch. So, okay, deswegen wollte ich dich eine tiefgründige Frage stellen. Das hätte zu uns gepasst. Keine Ahnung, wann warst du das letzte Mal kacken? Oder so. Das wär typisch gewesen. Aber ich hätte auch gelacht. Naja, um auf die Frage zurückzukommen. Ja, ich würde schon behaupten, dass ich ein sehr dankbarer Mensch bin. Und auch ein Mensch bin, dem das wichtig ist bei anderen Personen. Und ich würde mal zwei Punkte da, also zwei Sachen mit reinnehmen. Also grundsätzlich kommen ja natürlich so Werte und Persönlichkeitsmerkmale sind einfach auch teils angeboren. Ich glaube, dass es schwer ist, aus einer komplett undankbaren Person auch durch Erfahrung eine komplett dankbare Person zu machen, aber natürlich prägen gewisse Erfahrungen auch ein gewisses Muster und ich glaube, dass natürlich einmal Mama und Papa da einen riesen Teil dazu beigetragen haben, dass es wichtig ist, nicht alles als selbstverständlich zu sehen, auch wenn ich das, glaube ich, zu häufig jetzt rückblickend betrachtet gemacht habe als Kind, zumindest für das, was Mama und Papa alles für uns getan haben, dass ich das, glaube ich, wie viele Kinder das da nicht so sehen, wie ich das jetzt rückblickend betrachtet hätte tun können oder sollen. Aber ich glaube, dass auch denen es immer sehr, sehr wichtig war, bitte Danke zu sagen und nicht alles als selbstverständlich zu sehen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt. Und dann, wie Manuel schon gesagt hat, ich glaube, die Zeit in Südafrika hat auf jeden Fall nochmal dazu beigetragen, wo ich jetzt einfach 3-4 Monate in Südafrika in jetzt nicht ganz so luxuriösen Verhältnissen gewohnt und gearbeitet habe und da einfach trotzdem gesehen habe, so was für Kleinigkeiten irgendwie strahlen, so Lächeln bei Kindern ermöglichen können und mit wie wenig man trotzdem auch so glücklich sein kann. Und ich glaube, das auch schon nochmal mich geprägt hat, nochmal ein bisschen anders auf Dinge zu schauen. Und deswegen glaube ich schon, dass die zwei Punkte, also meine Eltern und die Erfahrung in Südafrika, meine Persönlichkeitsmerkmale noch zusätzlich geprägt haben.
Schön, sehr schön.
Okay, dann Julia, kommen wir zu Frage 3. Ich glaube, die erwartest du nicht, die Person. Mal gucken, ob du sie erkennst.
Servus ihr zwei. Liebe Julia, wir waren ja schon mal zusammen in der Halle bei einem Handballcamp, bei einem Wertecamp in Ismaning gestanden. Und ich glaube, wir beide brennen richtig, um Kindern leuchtende Augen zu vermitteln. Und das können wir vor allem mit unserer Art, auf Augenhöhe zu kommunizieren, wertschätzend zu kommunizieren. Deswegen sag du mir doch mal, was deine Tipps und Tricks sind in Sachen Kommunikation mit den Kindern und Jugendlichen, die du im Training hast. Viele Grüße, euer Energizer Dominik Klein.
Oh, das ist ja eine schöne Überraschung.
Ich glaube, Alle wollen Tipps von dir irgendwie, ja?
Merkst du was? Du hast mich noch nie nach einem Tipp gefragt.
Ich kenne schon alle.
Oh, da freue ich mich ganz doll. Ja, vielen Dank, Dominik, dass du dir da die Zeit schnell genommen hast, so eine Memo aufzunehmen. Was ist die Frage? Tipps für wertschätzende Kommunikation mit Kindern. Tipp, fast der einzige gefühlt, ist ohne Bewertung. Bewerte einfach nicht, was die Kinder sagen, als gut oder schlecht oder richtig oder falsch, sondern lass sie erstmal einfach sein. Auch wenn jetzt Riesenkonflikte oder so entstehen. Ich glaube, ich bin gut darin und das würde ich auch jedem mitgeben, den Konflikt erstmal als das zu betrachten, was er ist. Einfach ein Konflikt, fertig. So, und gar nicht schockiert zu sein oder auch so Schicksalsschläge und so. Natürlich bin ich ein emotionaler Mensch und kann da mitfühlen, aber wenn mir jetzt jemand mit einem Schicksalsschlag um die Ecke kommt, ist, glaube ich, das Dümmste, was man machen kann, erstmal in maximales Mitleid zu verfallen, sondern dann ist es erstmal einfach die Situation und genauso in was Schönem oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist für mich mit das Allerwichtigste, ohne Bewertung mit den Kindern zu kommunizieren. Abgesehen da, also nicht nur mit den Kindern. Ja.
Da habe ich vielleicht passend dazu, ich habe letzte Woche mit der Eva von der Kinderstiftung telefoniert, weil du ja vor kurzem ein Projekt mit dem Jonathan zusammen gemacht hast, mit einer, sei mal nicht ganz so einfach, in Klasse, glaube ich. Da ging es ums Thema Teambuilding. Ich soll dir liebe Grüße ausrichten. Und da hat sie genau das nämlich hervorgehoben, wie toll sie das fand, wie du das, also einfach wenn Streitigkeiten sind, auch das einfach mal passieren lassen kannst, das beobachten lassen kannst und dann irgendwie die richtigen Worte zu finden. Also passend zu dem, was Dominik gesagt hat, dass er Tipps von dir möchte, nochmal als Kompliment unterstrichen von der Eva von der Kinderstiftung.
Das ist ja sehr lieb. Vielen Dank. Und jetzt ist mir noch was Zweites eingefallen, weil ich da in der Ecke gerade meinen Hund sehe. Und ich das, also ich weiß, dass Kinder keine Hunde sind und Hunde keine Kinder, aber habe ich gelernt aus der Hundeerziehung. Und seitdem adaptiere ich es noch viel mehr.
Eine Leine hilft.
Echt so viel bewusster in den Umgang mit Kindern ist so klare Grenzen, die auch durchziehen. Und es schafft so viel Vertrauen, als wenn man einfach nur einen laissez-faire Führungsstil hat. Weil vor allem bei Kindern, die brauchen den Rahmen, um irgendwie sich zielgerichtet bewegen zu können. Und ich glaube, da bin ich sehr gut drin. Einfach, man kann mit mir super viel Spaß haben. Und die Grenzen sind aber glasklar, bis wohin und nicht weiter. Und so, das, ich erinnere mich jetzt gerade an die Kinderstiftung, weil das natürlich auch, ja, Kinder waren mit einem herausfordernden Background und da hatten wir eine Situation, die hatten Pause und sollten trinken gehen, mussten aber nicht trinken gehen, wenn sie nicht wollten. Und dann waren die am Spielen und dann wollten wir weitermachen, kam einer, ja, ich gehe jetzt kurz was trinken. Und ich so, nein, du gehst jetzt gar nichts trinken. Ah, ich habe so Durst. Und ich so, nein, du gehst jetzt nichts trinken. Punkt. Ende Gelände. Und ich wusste genau, oh, das hat jetzt sehr viel Eskalationspotenzial hier gerade, weil ich weiß ja, diese fahren schnell hoch, die werden schnell aggressiv und so weiter. Aber ich wusste, es ist eine klare Grenze und die habe ich von Anfang an gesagt. Und wenn ich die jetzt ein bisschen locker lasse, dann sind die wieder, dann ist es, tue ich denen damit nichts Gutes, sondern dann sind die haltlos und wissen nicht, okay, wo finde ich jetzt Halt und wie, wo war's. Und das ist vielleicht der zweite Tipp. Also klare Grenzen und die auch radikal hört sich so gemein an, aber wirklich durchsetzen, egal was die Konsequenz erstmal ist. Und es ist nichts Schlechtes. So, das fördert wirklich Vertrauen, weil die wissen, okay, bis dahin und darauf kann ich mich aber auch verlassen.
Ja, da vielleicht nochmal Bezug, ich erinnere mich an den Podcast, den du mit Marci hattest,
ja,
wo er genau darüber gesprochen hatte, wo er ja in einer nicht so guten Schule unterwegs war und wie er das hinbekommen hat. Da redet er nämlich genau darüber, Grenzen am Anfang vor allem durchzuziehen, dass sie dir nicht irgendwann auf der Nase rumtanzen.
Ja.
Und da gerne nochmal reinhören.
Und es soll gar nicht so militärisch klingen, weil, also, es sagt ja zum Glück auch Dominik und wir haben ja schon zusammen auch mal in der Halle gestanden, dass wir auch super viel Spaß haben und Quatsch machen können und so. Und das eine bedingt ja aber auch das andere. So, mein Hund, der kann auch Quatsch machen, aber wenn ich Stopp sage, ist Stopp. So, meistens.
Ich wollte gerade sagen, manchmal, ja.
Das wäre vielleicht der zweite Punkt. Ja. Gut, wenn du jetzt ja schon Marci angesprochen hast, dann, das weißt du ja auch von Marci schon, dann habe ich hier eine weitere Frage von Marcelinho an dich.
Ja, schön, dass er dir eine Frage geschickt hat, aber mir nicht.
Ich war halt früher dran.
Ja.
Nachdem Julia mich gefragt hat, ob ich dem Paddy eine Frage stellen könnte, ist mir sofort eingefallen, dass den Paddy und mich nicht nur eine jahrelange Freundschaft verbindet, sondern wir beide haben auch eine sehr lange Verletzten-Historie. Und ich denke, für viele Zuhörer ist es vielleicht aber interessant, sowohl als Spieler als auch Trainer, wie man denn mit Verletzungen umgeht, vor allem wenn sie eine lange Reha, langen Reha-Prozess mit sich bringen, wie man damit umgehen kann. Man hat sich gerade ein Ziel gesetzt, man hat sich Ziele gesetzt, die man unbedingt erreichen möchte. Und dann wird man ausgebremst durch Verletzungen. Das ist ja gar nicht so einfach, das auch zu verarbeiten und trotzdem seine Ziele weiterhin zu verfolgen. Und ich denke, es gibt keinen besseren als den Paddy, der darauf viele Antworten hat. Viel Spaß beim Beantworten und viele Grüße.
Ja, liebe Grüße, Marci. Danke dir für die Frage. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht meine Verletzten-Historie auspacken, weil ich glaube, dann sind wir morgen noch da. Oh, schwierige Frage. Ich kann ja mal zumindest erzählen, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, dass da jeder unterschiedlich mit solchen Situationen umgeht.
Bevor du das vielleicht machst, würdest du in der Retrospektive sagen, du bist gut damit umgegangen? Also so wie du es jetzt sagst, würdest du empfehlen oder schlecht und das Gegenteil würdest du empfehlen?
Das Ding ist für mich, ja.
Mhm.
Aber ich glaube, dass andere, wie sie damit umgegangen sind, für sich das auch gut war, weil zum Beispiel, eigentlich bin ich eher ein rationaler Mensch. Rational gesehen macht es absolut gar keinen Sinn, dass ich noch Fußball spiele. Aber irgendwie wenn ich dann den dritten Kreuzbandriss oder sowas habe, was weiß ich, wie viel der Knieoperation, und dann andere Leute kommen, ja, aber so willst du jetzt nicht nochmal Fußball spielen. Irgendwie, das war für mich irgendwie immer nochmal so ein extra Motivationsschub. Wenn du nicht an mich glaubst, ich glaube an mich. Und gar nicht so trotzmäßig, sondern einfach, hey, wenn andere nicht an mich glauben, dann glaube ich an mich. Und dann muss ich halt natürlich sagen, ich hatte meine Family, die mir da natürlich unfassbar geholfen haben. Und das hat einfach nicht jeder. Also meine Eltern, mein Bruder, auch Diana, also die Frau von meinem Bruder, wo einfach, egal was ich immer hatte, mir immer zur Seite gestanden sind. Und wenn du halt einfach einen Umkreis hast oder so einfach Menschen um dich rum hast, die dir gut tun, das habe ich gemerkt, dass ich halt einfach in so einer... So, jetzt einmal genau hinhören. Und zwar sind wir auf der Suche nach Honorartrainern, die uns bei Projekten tagtäglich unterstützen. Egal, ob es an der Schule ist oder in Camps, jede Sportart ist erwünscht. Das heißt, du darfst aus jeder Spielsportart kommen oder dich in jeder Sportart zu Hause fühlen. Vor allem für den Bereich Rheinland-Pfalz, Saarland oder auch Baden-Württemberg. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Meldet euch gerne alle Infos hierzu auf unserer Homepage. Zeit noch mehr mit solchen Menschen umgeben waren, die mir einfach gut getan haben und die mir nur das Beste wünschen. Und da gibt's, glaube ich, und da war schon eine Phase, wo ich mich auch von manchen gelöst hatte, weil ich da auch gemerkt habe, okay, wer ist da für mich und wer wünscht mir wirklich das Beste und wer, in Anführungszeichen, das klingt doof, aber mag mich nur, wenn ich erfolgreich bin oder was auch immer. Und das hat schon auch nochmal viel damit gemacht, also einfach mit Leuten mich umgeben, die mir gut getan haben und ehrlich gesagt bei mir war immer die Musik ein großer Punkt. Also in den Verletzungssachen habe ich ja irgendwie immer andere Sachen gesucht, die mich nicht genauso erfüllen, aber die irgendwie mich ablenken, die irgendwie mir den Kopf frei machen, weil, um ehrlich zu sein, war Fußball immer der Hebel bei mir, der meinen Kopf total frei kriegt. Also ich kann Sport machen, okay, wenn ich ins Gym gehe oder so, aber da denke ich trotzdem noch an Arbeit, an, was weiß ich, stressige Sachen. Aber wenn ich Fußball spiele, das ist so mit die einzige Aktivität, wo ich einfach an nichts denke, außer an Fußball. Und ich habe es bei mir gemerkt, dass ich bei der Musik da ähnlich bin. Zumindest, dass ich da nur an die Musik denke, irgendwie auch viel teilweise Emotionen in die Musik reinstecken kann. Das hat mir unfassbar geholfen. Ja, also viel mehr kann ich da gar nicht sagen. Also wie gesagt, mein Umkreis hat mir geholfen, mein Umfeld, die Musik hat mir geholfen und so ein bisschen an mich selber zu glauben. Also ich weiß jetzt nicht, was die Lösung da ist, aber halt.
Aber ich finde schon, dass das ein adaptierbares Beispiel ist. Also vor allem dieses Thema an sich selber glauben, weil ich habe die Studien jetzt nicht selber gefälscht, aber man weiß ja, dass die Psyche auf einen Heilungsprozess eine riesen Auswirkung hat.
Mhm.
Hast du das irgendwie aktiv gemacht oder ist dir das geschenkt worden, dass du das einfach so konntest?
Wurde natürlich von Mal zu Mal schwieriger. Du hattest ja vorher so gesagt, als Tipp, was man vor 30 noch erreichen muss, irgendwie so an, so wie es kommt, das hat schon seinen Grund. Ich bin da immer schwer drin, weil ich irgendwie immer denke, ja gut, so, ich kann nicht an das Gute glauben, dafür sind zu viele schlimme Sachen passiert, ist nicht auf Verletzungen, das sind Kleinigkeiten, aber trotzdem, dahingehend hat mir das trotzdem geholfen, tatsächlich dieser Gedankengang, so, okay, das, so, dann will er mir jetzt halt nochmal eine Hürde in den Weg legen und schauen, ob ich die hinbekomme. Die kriege ich hin. So, und aus großen Zielen wurden dann halt, ich habe mir halt auch neue Ziele dann gesetzt. Also dann so kleinere Ziele auch gesetzt. Weil gerade, wenn du jetzt eine lange Verletzung hast, dann bist du ewig lang raus. Und dann wirkt es so, boah, bis ich wieder auf dem Platz stehen kann, in 9 Monaten oder in einem Jahr, schwierig erstmal. Sondern, okay, hey, mein nächstes Ziel ist erstmal dieses scheiß Krücken loszuwerden. Und bis dahin versuche ich alles zu machen. Ich habe von Anfang an irgendwie gelernt, mit den Sachen, die ich irgendwie machen musste, irgendwie klarzukommen. Also ich war mit Krücken, trotzdem bin ich ins Geschäft gegangen. Irgendwie dann hatte ich halt, wenn ich irgendwas essen wollte, habe ich Sachen in den Rucksack gepackt und habe die dann irgendwie so transportiert und bin halt 4-mal gelaufen mit Krücken. Irgendwie so. Habe das auch geliebt, dann irgendwie mir so eigene, aber da bin ich auch so, mir so eigene Challenges dann zu stellen und bewusst dann irgendwie keine Hilfe von außen zu holen, obwohl das vielleicht in manchen Situationen auch besser gewesen wäre. Aber ja, einfach so.
Also ich nehme jetzt mal als weiteren Tipp, so metaphorisch, quasi aus dem einen großen Berg viele kleine Hügel gemacht, sodass du auch immer wieder Erfolgserlebnisse hattest.
Ja, das auf jeden Fall. Das hat mir definitiv geholfen, so kleinere Ziele zu stecken. Weil es hilft dann auch, wenn es dann mal einen Rückschlag gibt, trotzdem irgendwie wieder so, also dann ist das kleine Ziel flöten gegangen, aber dann konnte ich mir wieder neue, kleinere Ziele setzen, wo schneller wieder ein Erfolgserlebnis kam. Wie wenn ich sage, okay, in 10 Monaten will ich auf dem Blatt stehen und dann nach 6 Monaten merke ich, das funktioniert nicht und dann bin ich komplett lost.
Ja. Sind doch aber, finde ich, schon, ehrlich gesagt, schon auch allgemeingültige Tipps.
Ja, hoffe ich.
Ja. Schön, danke.
Okay. Dann Frage, Julia.
Wie viele Fragen schaffen wir noch? Jeder eine oder jeder noch 2?
2, aber schnell.
Okay, aber schnell.
Okay, ich habe eine ganz 8 Sekunden.
Hey, Paddy, hey, Julia. Meine Frage an dich, Julia, ist, worauf freust du dich am meisten an einem Bürotag?
Das geht vielleicht auch ganz schnell.
Nee, also Jakob, Glück gehabt, mein Freund. Weil Jakob hat gestern noch, als du nicht mehr im Büro warst, hat er gesagt, brauchst du noch eine Frage für Paddy? Weil er wollte fragen, wen du beim Wichteln hast. Hör auf, Junge. Worauf freue ich mich am Bürotag? Ich glaube auf Scheiße labern. Da sind wir alle ganz richtig, richtig gut drin. Und ja, oder auch so, im Büro kann ja jeder auch über sich selber lachen. Und da jemanden mal so hops nehmen, finde ich witzig. Darauf freue ich mich immer.
Ja, schön.
Schön.
Danke, Jakob, für die Frage. Und ich glaube, die ging schnell.
Ja, sehr gut. Dann schaffen wir das wirklich. Hier deine nächste Frage.
Hi, Paddy, grüß dich. Folgende Frage. Wenn du mit Home of Goals ein Sportprojekt im Ausland frei hättest, also wo du arbeiten dürftest, welches Land wäre das und warum? Bin gespannt auf deine Antwort.
Erkannt erstmal.
Ja, der
so
Matze.
Das nur einer, ja.
Wobei er sich Mühe gegeben hat, glaube ich. dass man ihn erkennt im Podcast. Ja, liebe Grüße, Matze. Ja, gut. Keine Ahnung. Ich glaube wahrscheinlich schon Südafrika. Auf der anderen Seite, wir hatten es mal mit einem ehemaligen so Unternehmensberater, der, glaube ich, jetzt mittlerweile in sag mir.
Wie heißt Italien darunter?
Sag mir,
wie
man
gut tauchen kann.
Jesus, Maria.
Ich habe die ganze Zeit Marokko im Kopf, aber das ist falsch.
Nee. Da, wo man keine Steuern zahlt und die meisten Sonnenstunde hat. Du weißt, welches
Valletta
Land ich meine.
Valletta ist die Hauptstadt. Malta.
Malta, jetzt. Mein Bruder war vor kurzem dort. Jetzt Malta. Also, ich war noch nie dort. Ich habe auch ehrlich gesagt wenig Informationen, aber anscheinend man zahlt keine Steuern, was ja zumindest für ein Unternehmen, wenn ich es dort mache, gut ist. Und es hat die meisten Sonnenstunden, laut Andi damals, weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es nie überprüft, im Jahr, dann wäre Malta natürlich auch eine Option. Aber ansonsten, wenn ich jetzt einfach so Connection zu einem Land und wo ich mir auch vorstellen könnte, irgendwie zumindest teilsmäßig zu arbeiten, entweder Südafrika oder auch tatsächlich so irgendwie ein bisschen so südlich von Deutschland, so ein bisschen Italien, Spanien mäßig, hätte ich auch Bock drauf. Finde ich auch cool.
Cool. Schön, dann lernen wir Spanisch. Ja.
Un poco.
Ja, un poco. Ja, si. Karl hat sich auch noch nicht weiterentwickelt seit un poco einem Jahr.
Nö, mein Spanisch ist super. Muy bien. Ich erreiche mein Ziel von Duolingo. Heute ist Walzwerbung, aber egal. Okay, dann letzte Frage meinerseits. Ich glaube, das sind zwei Fragen. Wo habe ich es denn? Sag mal. Ja.
Also meine Fragen wären zum einen, wenn dein inneres Kind eine Nachricht an dich hätte, was würdest du dir sagen? Und die andere Frage wäre, welche Gewohnheit oder Ritual hilft dir im Alltag im Gleichgewicht zu bleiben?
Oh Mäuschen, das war Diana, oder?
Richtig.
Ganz schöne Frage. Ich liebe mein inneres Kind. Mein inneres Kind hat immer die Nachricht an mich, ich hab dich lieb. Weil ich glaube, jeder vernachlässigt irgendwie sein inneres Kind und es tut mir dann auch immer ganz doll leid, aber bisher hat es mir immer verziehen und ist immer so, ich hab dich lieb und du solltest dich auch lieb haben. Das ist meistens die Message und der zweite Teil ist schwieriger. Und Rituale, um Balance zu halten. Erstmal hat es sehr lange in meinem Leben gedauert, bis ich verstanden habe, was Balance ist und dass das auch irgendwie was Gutes ist, weil ich kannte irgendwie eigentlich immer nur ein Gas, so. Und zu verstehen, hey, ist voll fein, so wo Liebe ist, darf auch Schmerz sein und wo Spaß ist, darf auch Wut sein und dass das alles okay ist. Und ich glaube, eine Routine oder ein Ritual, weil das bringt mich sofort runter, sobald ich mich hinsetze, ist so Journaling. Und das mache ich viel zu selten, aber ich mache es auf jeden Fall einmal die Woche. Und sobald ich mich in dem Moment hinsetze und auch wenn es nur 2 Minuten sind, so ist das Gefühl dabei und das hilft mir sehr. Schöne Frage, Diana, danke. Gut, ich habe eine Abschlussfrage. Die ist auch hier nur 20 Sekunden, aber die ist lustig.
Bin ich gespannt.
Hi Julia, du kannst den Paddy gerne mal von mir fragen, ob er wirklich denkt, dass er gegen mich im Paddle gewinnt. Und wenn ja, warum er davon so überzeugt ist. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ganz liebe Grüße. Ciao.
Ja, das würde mich auch interessieren.
Ja gut, also ich weiß nicht, ob ich die Frage beantworten muss, um ehrlich zu sein. Also Daniel Fadli, der mag ein guter Fußballer sein. Wobei er jetzt erstmal schauen muss, dass er mit Hamburg nicht absteigt. Also du hast genügend eigene Probleme.
Okay, richtig front.
Die Diskussion bin ich, also der muss jetzt einfach, wir haben gesagt, jetzt an Weihnachten hoffe ich, dass er wieder runterkommt, wenn er mit seinem kleinen Wehwehchen, das er hat, auch wieder klarkommt, dass wir dann eine Runde spielen und ich hoffe, dann ist die Diskussion auch vorbei, weil ich glaube, dass der wirklich sich Chancen ausrechnet. Ansatzweise, ich hab gesagt.
Aber er sagt ja nicht, Paddy, du lügst, wenn du das sagst. Er möchte ja nur wissen, warum kommst du darauf?
In der Memo, weil er jetzt sympathisch nach außen wirken will, weil er natürlich als Fußballprofi eine Außenwirkung hat. Ich kann dir gerne die Chatverläufe zeigen, was er mir immer sagt. Also bodenlos, wirklich.
Warum denkst du denn, dass du ihn besiegen würdest?
Ja, weil genauso wie er mich halt im Fußball besiegen würde. Also wenn wir ein 1-gegen-1 machen.
Aber er ist ja Fußballprofi oder bist du auch Padel-Profi? Habe ich da was verpasst?
Come on, also wissen wir beide. Nein, also ich würde schon sagen, dass ich sehr gut Padel spiele und ich habe halt 5-6 Jahre Tennis im Verein gespielt, was schon von der Grundtechnik nahe ist zum Padel. Und Dani hatte 3-mal einen Schläger in der Hand und bewegt die wie eine, wie nennt man das so, Fliegenklappe. Ja gut, und der denkt nur, weil er schnell und groß ist, habe ich keine Chance. Aber ja, wie gesagt, das, wir werden da vielleicht sogar noch, bevor der Podcast rauskommt, habe ich vielleicht noch die Bestätigung.
Bitte, bitte müsst ihr ein bisschen Instagram-Schnipsel dann.
Ich lasse ihn ein Video machen und dann soll er einfach bestätigen, dann laden wir das in die Story rein, dass er in dieser Sportart keine Chance hat.
Ihr könnt ja die Wette machen, der Verlierer, das hatte ich mal mit einer Freundin, muss eine Insta-Story machen und so, entweder musst du sagen, Dani El Fadli ist der beste Padel-Spieler, den die Welt jemals gesehen hat, oder andersrum.
Quasi. Oder andersrum, genau. Ich würde sogar eine kleine Mini-Olympiade mit ihm eingehen und würde sagen, wir machen zwei Disziplinen. Und die eine Disziplin ist Two-Touch, weil ich davon auch überzeugt bin, dass ich zumindest eine Chance habe. Ich sage nicht, dass ich da auf jeden Fall gewinne, aber ich sage, ich habe eine Chance.
Das macht dich gerade ganz unsympathisch, wenn ich dir
das ist okay für mich. Ich gehe ja das Risiko auch ein, aber wir sehen ja, was in der Story passiert. Ich sage nicht, dass ich im Fußball besser bin, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Da ist er zu Recht dort, wo er ist. Aber Two-Touch hat jetzt auch nichts mit dem klassischen Fußballspielen zu tun. Aber ich sage, ich glaube, er gewinnt. Ich sage, es ist aber knapper, wie das ich Padel spiele gegen ihn.
Okay. Gut. Stay tuned, man. Ich bin gespannt. Trotzdem, Dani, danke für die Frage.
Oh, weia, ey. Okay, also, zum Abschluss haben wir noch unser magisches Dreieck, Julia. Da darfst du einmal auswählen, heute, zwischen Mensch, Trainer, Vorbild. Und dann darf ich dir zum Abschluss noch eine Frage stellen.
Wir nehmen mal wieder Mensch.
Okay, dann ziehe ich mal. Okay, Julia. Was ist eine Sache, bei der du komplett irrational reagierst, obwohl du weißt, dass es Quatsch ist?
Also erstmal kann ich nicht irrational reagieren, weil Rationalität für mich wenig Rolle spielt.
Also dann vielleicht eher, vor was hast du Angst, Panik oder sonst was?
Ach so, was will ich ja Quatsch.
Und reagierst über, wo andere Leute sagen.
Ach so, Vögel. Auf jeden Fall.
Das war auch meine erste Impulse.
Auf jeden Fall Vögel. Ich finde nicht mal Vögel scheiße. Ich habe wirklich Angst. Also ich weine, wenn die mir zu nahe kommen. Ich kann nicht über den Marktplatz laufen, wenn da Tauben sind. Es ist wirklich ganz schrecklich. Und neben mir steht hier noch ein Glas. Das hat mir der Paddy nämlich zum Geburtstag geschenkt, wo ich Sachen ziehen muss. Und eine Kategorie ist aus der Komfortzone. Und ich weiß, weil du ein Arschloch bist, dass hier irgendwas mit Vogelhaus oder sowas steht. Und du verstehst nicht. Ich krieg da Panik und weine.
Du verstehst nicht, dass in diesem Glas nicht nur, also in dieser Kategorie aus der Komfortzone Dinge sind, die für dich schlimm sind, sondern das sind auch Dinge, die für mich schlimm sind.
Das ist ja egal. Das ist mir ja egal. Es ist mir ja egal, ob es für dich schlimm ist. Ich will nicht, dass es für mich schlimm ist.
Ich will, dass wir
lass
beide weit.
Nicht machen.
Nein, ich
einfach,
will, dass
dann
wir beide.
Für niemanden schlimm.
Ich will, dass wir beide weiter wachsen. Konfrontationstherapie. Du wirst die Angst mit Vögeln nie besiegen, wenn du dich nie damit konfrontieren.
Oder ich krieg jetzt schon Zustände.
Ja, das kriegen wir schon hin. Also, dann würde ich sagen, hör mal damit auf. Ich glaube, 45 Minuten reicht auch. Danke, Julia. Ich hoffe, die Zuhörer haben ein paar mehr Einblicke bekommen.
Danke auch an alle Fragenstellende. Übrigens, also jetzt mal kurz ein bisschen vielleicht Werbung in eigener Sache. Wir hatten jetzt 10 Fragen. Natürlich auch ein bisschen Family and Friends, aber von 3 dieser 10, die waren alle schon zu Gast in diesem Podcast. Also sowohl Dominik als auch Dani und Marci. Also hört da gerne einmal rein, was die Mäuse so zu wissen und zu erzählen haben.
Stimmt, das stimmt. Ja gut, dann...
Und Jakob auch? Oder wird sein?
Wird sein, wird gewesen sein, ja. Haben wollen. Je nachdem, wann die Folge rauskommt. Ja, danke euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch natürlich einen schönen Start ins neue Jahr, auf das ihr jetzt hoffentlich euch nach dieser Folge direkt Ziele setzt und alle umsetzen wollt. Safe. Also, gut Kick in die Runde.
Ja, gleichfalls.
Das war Perspektivwechsel. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonnier unseren Podcast, folg uns auf deiner Lieblingsplattform und teile uns deine Gedanken mit. Bis zur nächsten Folge, wenn wir gemeinsam wieder die Perspektive wechseln.